Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, zum ED 2014-2 Investment Entities Applying the Consolidation Exception. Der ED wurde am 11. Juni 2014 veröffentlicht und enthält drei Lösungsvorschläge für drei praktische Anwendungsprobleme der Ausnahme von der Konsolidierungspflicht für Investmentgesellschaften. Diese Ausnahme von der Konsolidierungspflicht geht zurück auf die Veröffentlichung des Änderungsstandards Investment Entities am 31. Oktober 2012 und durch das IFRS-IC erfolgte ab Juli 2013 die Erörterung verschiedener praxisrelevanter Fragestellungen. Dies mündete in die Empfehlung an ISB, die Fragestellung in einem Änderungsstandard zu adressieren, um Diversity in Practice vorzubeugen. Zu diesem Änderungsstandard soll der Zeitpunkt des Inkrafttretens erst nach Abschluss der Kommentierungsphase festgelegt werden, wobei eine freiwillige vorzeitige Anwendung gestattet wird und grundsätzlich ist eine retrospektive Anwendung der Vorschriften vorgesehen. Bei der Verabschiedung des IDs gab es keine Dissenting Opinions und die Kommentierungsfrist reicht bis zum 15.09.2014, also die Kommentierungsfrist beim IASB. Der erste Sachverhalt, zu dem ein Lösungsvorschlag unterbreitet wird, bezieht sich auf die Ausnahme von der Konsolidierungspflicht gemäß IFRS 10.4a, also ob diese Ausnahme für ein Mutterunternehmen, welches zugleich Tochterunternehmen einer Investment Entity ist, anwendbar ist. In dem Schaubild ist es InvestiB, welcher selbst keine Investment Entity ist. Fraglich dabei ist insbesondere die Auslegung des Kriteriums 4. Its ultimate or any intermediate parent produces consolidated financial statements that are available for public use and comply with IFRSs. Es ist also fraglich, ob die Intention der Ausnahme getroffen wird, wenn eben keine Konsolidierung von B durch das übergeordnete Mutterunternehmen A erfolgt, sondern dieses die durch den Standard Investment Entities eingeführte Möglichkeit zur Bewertung zum Fair Value gemäß IFRS 10.31 nutzt. Erörtert wurde es insbesondere auch vor dem Hintergrund der teilweisen Befürchtung eines Informationsverlusts für potenzielle Abschlussadressaten von InvestiB durch die fehlende Vollkonsolidierung auf höhere Ebene. Der Lösungsvorschlag des IASB bestätigt, dass die Konsolidierungsausnahme auch in diesen Fällen anwendbar ist und es wird ein geändertes Wording für den Paragraphen IFRS 10 4a Kriterium 4 vorgesehen. Its ultimate or any intermediate parent produces financial statements that are available for public use and comply with IFRSs, including the requirements of this IFRS to consolidate subsidiaries or measure them at fair value. Begründet wird dies damit, dass die Befürchtung des Informationsverlusts vom IASB nicht geteilt wird. Der Informationsnutzen ist bei einer Fair Value Bewertung durch das Mutterunternehmen in Verbindung mit den zusätzlichen Angaben gemäß IFRS 12 sowie IFRS 7 und IFRS 13 sichergestellt. Darüber hinaus liegt das Ziel des Standards oder der Standardergänzung Investment Entities darin, dass durch die Fair Value Bilanzierung sich eine Steigerung des Informationsnutzens und eine Reduzierung der Kosten versprochen wird. Und hätte man nun eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Teilkonzernabschlusses erlassen, dann würden die erwarteten Kosten den Nutzen jedoch vermutlich übersteigen. Zusätzlich gibt es in diesem Sinne noch eine Folgeänderung an IAS 28.17d, welche die gleichen Kriterien für eine Ausnahme von Anwendung der Equity-Methode für Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures vorsieht. Dementsprechend bezieht sich die erste Frage des IASB auf die Zustimmung zu dieser Bestätigung der Anwendbarkeit der Ausnahme von der Konsolidierungspflicht im geschilderten Fall. Bevor ich Ihnen diese Frage stelle oder Ihre Meinung dazu erbitte, würde ich Ihnen noch mitteilen, was der Draft Comment Letter von EFRAG dazu vorsieht. Dieser stimmt dem Lösungsvorschlag des IASB zu. Die Tochterunternehmen werden durch die Fair Value Bewertung bei einer Investment Entity angemessen abgebildet und zusammen mit den zugehörigen Anhangangaben werden nützliche Informationen bereitgestellt. Die Alternative der Verpflichtung zur Erstellung von Teilkonzernabschlüssen mit Vollkonsolidierung wird als belastend für die Ersteller angesehen, sodass auch unter Kosten-Nutzen-Aspekten die IASB-Lösung unterstützt wird. Und zudem wird die Folgeänderung an IAS 28.17d unterstützt. Der beabsichtigte Gleichlauf wird als konsistent eingeschätzt. Soweit die Vorgeschichte zum ersten Sachverhalt. Wie ist Ihre Einschätzung zu dem Thema?
Ich habe da noch mal eine Frage. Wenn jetzt die Mutter des Teilkonzerns selbst verpflichtet ist, einen Teilkonzern zu veröffentlichen, dann gilt das aber nicht, dass sie quasi ihre Töchter zum Verwöhnen. Also dann wird sie dargestellt wie ein normaler Teilkonzern.
Aufgrund welcher Regelung?
Das gilt jetzt nur für die Regel oben von der Mutter und die Hochkonsolidierung.
Aufgrund welcher Regelung?
Ja. Also es gibt... Also sie hat ja schon, sie kann ja die Ausnahme regeln, wenn X und Y Investment Entities sind.
Hatten Sie grenzüberschreitend, kontinentüberschreitend,
nee, das im Hinterkopf, oder was? Nee, keine Investment Entities. Das ist einfach schlicht... oder sind das Investment Entities?
Ja.
In dem Beispiel geht es ja insbesondere um die Sicht von Investee B, welcher keine Investment Entity ist. Aber von der Befreiung halt gern Gebrauch machen würde und das, obwohl das Mutterunternehmen X und Y zum Fair Value abbildet und nicht voll konsolidiert. Das ist der Sachverhalt.
Eine Muttergesellschaft konsolidierten Abschluss erstellt. Ist man als Tochter, wenn die vier Kriterien erfüllt sind, befreit davon, einen Teilkonzern zu veröffentlichen, zu erstellen. Das haben wir ja geändert, dass man gesagt, okay, wenn die oberste Gesellschaft eben eine Investmentgesellschaft ist, dann muss die nicht konsolidieren, sondern zum Fair Value kann die Investees bilanzieren. Und die Frage ist dann, gilt das dann, wenn die Tochterunternehmen dann, was ich einer solchen Investmentgesellschaft, gilt dann die Befreiung auch noch, obwohl die keinen Konzernabschluss erstellt, sondern einen Konzernabschluss, wo die Tochtergesellschaften zum Fair Value drin sind. Das ist eigentlich logisch, dass es macht, ja, natürlich muss es dann auch noch gelten.
Was unterhalb der Investment Entity hier A ist, tut nichts zur Sache. Ja, genau. Das oberste Ende ist entscheidend und das oberste Ende ist Investment Entity und ist exempted und damit hat sich der Fall.
Ich stelle mir jetzt die Frage mehr für den Teilkonzern. Also oben habe ich es verstanden, dass im Konzernabschluss vom Mutterunternehmen A ist mir jetzt klar, dass ich bis runter in die Enkelunternehmen den Fair Value hochziehe. Auch wenn dazwischen ein Unternehmen hängt, was kein Investment Entity ist. Aber was bedeutet das für den Teilkonzern von B? Das ist mir also nicht ganz klar, weil wenn da Minderheiten beteiligt sind, haben die schon deutlich unterschiedliche Informationen. Ob sie jetzt quasi einen Konzernabschluss mit Vollkonsolidierung von X und Y sehen.
Die haben eine andere. Aber ist denn wirklich, mein angenommen, du bist dann, was ich, als Tochtergesellschaft und als Minderheitsaktionär dieser Tochtergesellschaft, hast du den Konzernabschluss nach Konsolidierungsvorschriften, kannst auch nicht viel erkennen, wie sind dann die Belange der Tochtergesellschaft oder des Teilkonzerns. Ja, jetzt ist das nochmal zum Fair Value drin, anstatt zu Konsolidierungswerten, und ist das wirklich so viel Minderinformation, dass man diese Befreiungsvorschrift, die generell ja gilt, sage ich mal, dann aushebeln wird.
Nur wenn ich so argumentiere, dann kann ich nicht verstehen, dass man den Roll-up nicht zugelassen hat.
Den kann man auch nicht verstehen.
Also muss ich echt sagen, weil das bringt für mich weniger Informationsverlust, als wenn man das hier auch im Teilkonzern von B unter Anbetracht dessen, dass an B Minderheiten beteiligt sein können, zulässt.
Also,
im Prinzip, dass ich, wenn ich oben keine Investment Entity habe,
also wie, das,
jetzt
ja,
B,
ja, ja,
wie jetzt B, quasi Investment Entities darunter nicht zum Fair Value hochziehen kann.
Das, was, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach US Gap ist und wo wir alle für plädiert haben, der ISB aber hartnäckig Nein Danke gesagt hat.
Ich nicht.
Aber deshalb will ich eigentlich nur verstehen, wie das hier jetzt gemeint ist, ob wir nur diskutieren den Konzernabschluss von A, da würde ich sagen, okay, einverstanden. Wenn wir auch die Regeln dann anwenden können für den Teilkonzern von B, dann würde ich sagen, nein, dann müsst ihr konsequent sein zu eurem Roll-up-Verbot.
Also wir sprechen eigentlich genau über den Teilkonzern von B. Und der möchte halt gerne Ausnahme von der Erstellung eines Teilkonzernabschlusses machen.
Ja, aber das liegt doch an nationalem Recht.
Ja, genau. Das ist aber eben nicht ISB-Argumentation, denn der ISB kennt im Prinzip ja keine Teilkonzerne. Er toleriert sie und was auch immer, aber er hat die nicht richtig auf dem Radar. Die kommen bei uns aus anderen Vorschriften.
Aber wenn ich jetzt doch B bin und einen IFS-Abschluss Consolidated Financial Statements aufstellen muss, aufgrund irgendwelcher Regularien. Ich bin kein Investment Entity, also muss kein Exception.
Also also wenn ich den aufstellen muss, bin ich hier gar nicht Gegenstand der Idee.
Das war meine Frage.
Ja, okay. Nee, sondern gut. Hier geht es nur darum, ich muss ihn nicht, sondern ich würde mich gerne davon befreien lassen.
Gut, dann bin ich auch einverstanden.
Befreien ist immer gut.
Aber wie gesagt, ich glaube nicht, und deshalb habe ich die Frage gestellt, dass man diese Befreiung dann nutzen kann, wenn man hier separat einen Teilkonzernabschluss von B macht. Weil das wäre unlogisch zu dem Verbot vom Roll-Up.
Nee, es geht darum, ob man diese Befreiung eben auch dann nutzen kann, wenn das übergeordnete Mutterunternehmen nicht die Vollkonsolidierung vornimmt. Das ist es ja im Kern nur.
Wir müssen das nicht jetzt machen, aber wir sollten es durchaus zum Schluss machen, was es alles noch gibt, was wir dem ISB immer schon mal sagen wollten. Und es ist einer von den Fällen von Andreas gelutschten Drops oder wie auch immer. Er hat schon gesagt, er sieht nicht, dass der ISB nochmal an den Roll-Up dran geht. Wir haben uns damals für den Roll-Up ausgesprochen und ob wir das jetzt nochmal tun oder ob wir sagen, es ist aussichtslos, das ist eine Frage, die meines Erachtens zum Schluss nochmal heute hier gestellt werden sollte.
Aber ich entnehme dem dann doch breite Zustimmung zum ersten Lösungsvorschlag. Dann würde ich auch zum zweiten Thema kommen. Da geht es um Tochterunternehmen mit Investment-Related Services. Es ist so, dass IFRS 10.32 eine Ausnahme zu IFRS 10.31 darstellt. Demnach liegt eine Verpflichtung zur Konsolidierung eines Tochterunternehmens vor, wenn dieses Tochterunternehmen Dienstleistungen erbringt, welche die Investment Activities des Investment Entity Mutterunternehmens unterstützen. Erörtert wurde die Bilanzierung, wenn dieses Tochterunternehmen jedoch auch selbst die Definition einer Investment Entity erfüllt. Die Intention des ISB beim Standard Investment Entities kann man diesem eigentlich relativ deutlich entnehmen. Es ist zwar so, dass IFRS 10.27b als Teil der Definition den Hauptgeschäftszweck einer Investment Entity relativ strikt und ausschließlich ausführt. Its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income or both. Jedoch wird in IFRS 10b85c zudem jedoch erläutert, dass zusätzliche Investment-related Services unschädlich sind und was dann zu der Konsequenz führt, dass wenn Investment-related Services den Hauptgeschäftszweck darstellen, dann kann die Investment-Entity-Definition nicht erfüllt werden, sofern diese nur eine zusätzliche Tätigkeit sind, aber nicht der Hauptgeschäftszweck, dann ist die Definition einer Investment Entity dadurch nicht negativ betroffen. Der Lösungsvorschlag des EDs sieht die Klarstellung vor, dass die Pflicht zur Konsolidierung, also die Ausnahme von der Ausnahme, nur für Tochterunternehmen gilt, welche selbst keine Investment Entity sind und deren Hauptgeschäftszweck in Investment-Related Services für das Investment Entity Mutterunternehmen liegt. Dementsprechend wird auch wieder ein geänderter Wortlaut für IFRS 10.32 vorgeschlagen. Notwithstanding the requirement in paragraph 31, if an investment entity has a subsidiary that is not itself an investment entity and whose main purpose is to provide services that relate to the investment entity's investment activities, it shall consolidate that subsidiary in accordance with paragraphs 19-26 of this IFRS and apply the requirements of IFRS 3 to the acquisition of any such subsidiary. Zusätzlich wird noch eine entsprechende Klarstellung von IFRS 10b85e vorgenommen. Frage 2 bezieht sich dann genau auf diesen Sachverhalt, also ob der Klarstellung des Anwendungsfalls zugestimmt wird. Und auch hier würde ich noch kurz die Sichtweise von EFRAG darlegen. Diese stimmen der ISB-Klarstellung zu. Die Fair Value-Bewertung von Tochterunternehmen einer Investment Entity wird als nützlichste Information angesehen. Und die Ausnahme von dieser Fair Value-Bewertung sollte daher nur für Tochterunternehmen greifen, welche selbst keine Investment Entity sind und welche praktisch den verlängerten Arm der Geschäftstätigkeit des Mutterunternehmens darstellen und somit kein klassisches Investment sind. Und unterstützt wird auch, dass die Fair Value-Bewertung anwendbar sein sollte, sofern das Tochterunternehmen die Definition einer Investment Entity erfüllt. Man könnte sagen, dass die Klarstellung vielleicht besonders klar ist, dadurch, dass diese beiden hier aufgeführten Kriterien, einerseits Investment Entity und andererseits der Main Business Purpose, dass diese sich ja eigentlich gegenseitig bedingen und von daher, wie soll man sagen, die Doppelung der Aufzählung vielleicht nicht zwingend notwendig ist, aber wenn das vorher nicht klar genug war, dann wird das dadurch vielleicht etwas deutlicher herausgearbeitet. Ansonsten das Wort an Sie.
Der Hintergrund, wo wir auch etwas länger diskutiert haben, ist eben, was ist denn, wenn so eine Investment Entity eben auch Investment-Related Services an Dritte erbringt, und ab wann kann man sie ausschließen? Meines Erachtens ist immer noch nicht ganz klar, was denn der dominierende oder wie man dominierend jetzt wiederum definiert, ja, also sind es im Prinzip 51% der Aktivität und 49% sind Service, dann ist das so ein Ding, was irgendwie auf der Kante steht, weil da steht ja nicht irgendwie signifikant oder so. Auf der anderen Seite, wenn man das Ganze ausschließt, dann kommt man auch zu einem Ergebnis, was unbedingt, also nicht befriedigend ist. Und insofern glaube ich, ist das an der Stelle der pragmatischste Weg, den man gehen kann, dass man sagt, okay, von dem Hauptbusinessmodell dieser Entity herkommt.
Sie hatten den Punkt schon gemacht, jetzt im Logo. Mir war es auch irgendwie aufgefallen. Einerseits, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt man, wenn der Hauptzweck Investment-Related Services sind, dann kann es per Definition kein Investment-Entity sein. Dann macht diese Aufzählung natürlich keinen Sinn. Ne? Wenn ich keine Investment-Entity bin und Investment-Related Services, bringe ich das Unsinn.
Also ich bin der Meinung, dass es eine Doppelung ist. Aber wie gesagt, vorher war es scheinbar nicht deutlich genug.
Müsste man sagen, wenn es im Hauptzweck das ist und damit keine Investment Entity, da hat man es beides drin, hat man die Klarheit drin und man hat keinen Unsinn erzählt. Oder? Vielleicht sollte man das ja vorschlagen.
Kann ich mal einen Vorschlag formulieren?
Ich verstehe den Punkt, dass man die Verbindung bringen will. Wenn es ist, dann ist es keine Investment Entity und das kann man dadurch ja besser dann darstellen.
Also auch hier grundsätzlich Zustimmung zum Lösungsvorschlag. Dann kommen wir zum dritten und letzten Sachverhalt. Dieser bezieht sich auf die Anwendung der Equity-Methode. Und zwar stellt IFRS 1033 ein explizites Verbot des Roll-ups der Fair-Value-Bewertung dar, sofern das Mutterunternehmen eines Investment-Entity-Tochterunternehmens selbst keine Investment-Entity ist. Daher sind von einem Investment-Entity-Tochterunternehmen gehaltene Tochterunternehmen, also Enkelunternehmen, im Konzernabschluss des Mutterunternehmens zu konsolidieren. IAS 28 enthält jedoch keine vergleichbare Regelung zur Anwendung der Equity-Methode durch einen Investor, welcher keine Investment-Entity ist, für Anteile an einem Joint Venture oder an einem assoziierten Unternehmen, wenn dieses eine Investment-Entity ist. Fraglich ist daher, ob die Fortführung der Fair-Value-Bewertung für die Enkelunternehmen im Schaubild XYZ durch den Investor A möglich ist und somit keine Anpassung der Abschlüsse von B und C zu erfolgen hat, oder ob entsprechend IAS 28, 35 und 36 zur Erreichung von Uniform Accounting Policies eine vorbereitende Konsolidierung der Enkelunternehmen in die Abschlüsse von B und C vorzunehmen ist, bevor die Equity-Methode auf die Bilanzierung der Anteile von A an den Unternehmen B und C angewendet werden kann. Der IASB räumt ein, dass im Sinne der Uniform Accounting Policies konzeptionell eine vorbereitende Konsolidierung vorzunehmen wäre. Dabei würden jedoch praktische Schwierigkeiten erwartet werden. Dementsprechend ist der Lösungsvorschlag oder basiert der Lösungsvorschlag des EDs auf der Annahme, dass ein Joint Venturer stärkere Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung und zur Einflussnahme auf ein Joint Venture besitzt als ein Anteilseigner bei einem assoziierten Unternehmen. Und dementsprechend werden die vorgeschlagenen Regelungen differenziert. Insofern, als dass bei einem assoziierten Unternehmen der Fair Value Ansatz beibehalten werden kann. Bei einem Joint Venture sind jedoch die Uniform Accounting Policies zugrunde zu legen. Und dementsprechend wäre halt eine vorbereitende Konsolidierung notwendig. Frage 3 des IASB bezieht sich darauf, ob diese vorgeschlagene Differenzierung unterstützt wird. Und auch hier hat EFRAG bereits eine Meinung gefasst. Und zwar ist es so, dass EFRAG die Klarstellung für notwendig hält. Und zusätzlich wird in der Antwort betont, dass ein höherer Informationsnutzen bei der Fair-Value-Bewertung von Tochterunternehmen einer Investment-Entity gesehen wird Und diese Fair-Value-Bewertung sollte daher auch durch Nicht-Investment-Entity-Mutterunternehmen bei der Anwendung der Equity-Methode beibehalten werden. Demzufolge wird dem Beibehalt der Fair-Value-Bewertung bei assoziierten Unternehmen zugestimmt, wenngleich aber auch mit einer anderen Argumentation. Jedoch werden keine konzeptionellen Gründe gesehen, warum zwischen der Anwendung der Equity-Methode auf Anteile an Joint Ventures und auf Anteile an assoziierten Unternehmen unterschieden werden sollte. Somit wird das Verbot des Beibehalts der Fair-Value-Bewertung bei einem Joint Venture abgelehnt. Und neben dem höheren Informationsnutzen bei einer Fair-Value-Bewertung werden zudem auch konzeptionelle Sichtweisen des IFRS 11 angeführt. Da die Unit of Account des Joint Venture an sich ist und nicht die einzelnen Assets und Liabilities, sollte eine Analogie zu IFRS 10 und dem Verbot des Roll-Ups nicht ausschlaggebend sein. Und zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass gemäß IFRS 11 die Equity-Methode als beste Abbildung sowohl für die Anteile an einem Joint Venture als auch für Anteile an einem assoziierten Unternehmen angesehen wird. Und eine differenzierte Anwendung der Equity-Methode wird daher nicht unterstützt. Soweit zum einen zum Sachverhalt und zum anderen zur Entwurfssichtweise von EFRAG. Deswegen wieder meine Frage an Sie, wie schätzen Sie den Sachverhalt ein?
Ich stimme dann EFRAG zu. Also ich hatte das hier genauso vorher schon eingewertet.
Ja, die Frage ist vielleicht auch insbesondere im Zusammenspiel mit IFRS 11, wie das aussieht, Joint Venture und Joint Operation. Wenn wir jetzt ein Joint Venture haben mit Equity, dann Fair Value Einbezug nach deiner Logik, ne? Und Joint Operation wäre ja dann nicht Fair Value Einbezug.
Aber die Operation kann wahrscheinlich kein Investment Entity sein. Oder?
Das weiß ich nicht. Also ich denke schon, dass es die Konstruktion ist. Ja.
Aber es geht ja speziell nur um Anteilen an Joint Ventures. Es geht ja nicht um Anteilen an Joint Operations.
Ja, aber der Hintergrund, warum man eventuell zu dieser Regel kommt, ist, dass man da eben keine Diskrepanz haben will. Bei der Abbildung eines Joint Arrangements.
Ja. Und hier geht es aber, glaube ich, eher um die Frage, ob ich praktisch all diejenigen Anlageformen, die eine Equity-Bewertung nach sich ziehen, im Fokus habe und nicht so sehr, ob ich alle Joint Arrangements gleich behalte. Deswegen werden hier die Joint Operations einfach ausgeklammert. Man guckt halt nur auf die Joint Ventures und auf die Assoziierten, weil nur die überhaupt die Equity-Methode...
Das weiß ich nicht, das ist ein Teil Mutmaßung. Aus der Diskussion, wenn ich mich richtig erinnere, kommt eben das auch heraus von der Idee, naja, einerseits, ich habe bessere Informationen, insofern kann ich in Anführungszeichen diese Art der Konsolidierung dann, ich kann auf die Dinge tiefer zugreifen, bei dem anderen ist es so gut wie gar nicht möglich und das andere ist der Gleichklang dann auf der Ebene eines Joint Arrangements. Wo ich noch ein Problem habe, und dann...
Fragen, wo kannst du denn überhaupt beim Joint Arrangement, beim Joint Operation das Problem bekommen? Da bilanzierst du doch unmittelbar deine Assets und deine Liabilities. Das spielt doch
im Grunde... Ja, dann machst du doch im Prinzip so eine Art von Quotenkonsolidierung.
Nee, dann machst du eine Art... Ich hätte jetzt fast gesagt, du wertest halt deine Assets und Liabilities so, wie die Standards das vorgeben.
Ja,
und das ist
im Prinzip nach einer entsprechenden Quote.
Also deshalb... Nee, das ist eben nicht quotal, sondern die Quote... Nee, das ist ja keine Quote.
Ja.
Du bilanzierst deine, aber die bilanzierst du vollständig.
Jetzt ist ja die Frage, bin ich in dem... In einer Joint Operation, die eine Legal Entity ist, über die Other Facts and Circumstances, da bin ich doch wieder bei einer Quote oder bin ich dabei, dass jeder seine eigenen Assets
hat? Ich bin nicht bei der Equity-Methode,
ja, das ist schon klar. Genau.
Ich bin nicht bei der Equity-Methode. Ja. So. Und der andere, also jetzt würde ich aber trotzdem den einen Gedanken noch von mir zu Ende bringen, wo ich noch eine Herausforderung sehe. Ist indirekt gibt man damit eigentlich zu, dass es für ein Unternehmen nahezu unmöglich ist, bei einer Equity-Bilanzierung gegebenenfalls Bilanzpolitiken, Uniform Accounting Policies anzuwenden, weil ihm dafür entsprechende Informationen fehlen. Auf der anderen Seite bin ich faktisch klassischerweise bei der Equity-Bilanzierung ja gerade gezwungen, theoretisch zumindest, einen Equity-Abschluss gerade zu ziehen. Insofern ist das für mich ein Widerspruch in sich, in der Begründung, warum ich das eigentlich machen kann oder nicht machen kann.
Das ist ja genau der Grund, warum EFRAG gesagt hat, wir unterstützen das zwar das Ergebnis, was da rauskommt, aber wir halten die Begründung für Kappes. Ja. Ja, die Begründung sollte eine andere sein, nämlich die, dass die Unit-of-Account eine andere ist.
Ja, ich würde es sogar begrüßen, wenn wir generell bei der Equity-Methode da mal ansetzen könnten und sagen, guckt mal, mit dem Argument überlegt euch mal, wie das mit der einer, weil, nein, wenn ich aus der praktischen Brille heraus schaue, dann weiß eigentlich jeder, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ja, oder das ist unheimlich schwer. Und man biegt es irgendwie hin. Und das ist ein Punkt, den könnte man mal aufgreifen.
Das wäre wahrscheinlich der Punkt, was Sie eben gesagt hatten, da könnte man jetzt nochmal aufgreifen und sagen, ob man das nicht dann für ein Tochterunternehmen auch so sehen sollte, vor dem Informationshintergrund. Ja, ich glaube, die Idee, ich meine, das müsste man aber nochmal eruieren. Wenn man jetzt sagt, ich kontrolliere, das ist ja das Argument des IASB, ich kontrolliere und die Mutter, die ganz oben ist, greift bis unten durch und die wendet natürlich dann nicht Investment Entity Management an, was natürlich Unsinn ist, das wird sie natürlich schon machen, natürlich wird sie das machen. Also nur weil sie oben nicht als alleinigen Zweck Investment hat, wird sie natürlich, deswegen hat sie das ja genauso konstruiert, dass sie eine Tochter hat, die Investment...
Siemens auch Investment Entity, oder?
Also da könnte man ja vielleicht auch nochmal sagen, also dieses Argument jetzt, wenn es da um Kontrolle geht und so, das greift nicht ganz, weil im Gesamtkonzern kann ich natürlich als Mutter, selbst wenn ich nicht alleine Investment Entity Management Aufgaben sehe oder Geschäftsmodelle sehe, trotzdem im Konzern ein solches Modell haben, was dann zum Roll-up führen sollte.
Okay, wenn wir durch die Sachverhalte durch sind, dann verbleibt für mich dann aus Ihren Einschätzungen den Entwurf einer Stellungnahme zu zaubern. Und der Vorschlag wäre, dass wir das dann in der nächsten Sitzung, dass ich Ihnen den vorlege. Alternativ könnten wir es aber auch im Umlaufverfahren machen, was Ihnen lieber ist, von Ihrer Agenda her auch.
Bitte? In nicht nur Theorie müssen wir ja die Stellungnahme zurückhalten bis nach der ÖD. Und insofern können wir sie bis zur ED relativ fortgeschritten weiterentwickeln und dann danach mit Briefmarke versehen.
Ja, also ist die Frage, ob wir einen Fachausschuss-Zwischenstand fixieren wollen und den dann gegebenenfalls nochmal um die ÖD-Erkenntnisse anpassen oder ob wir das als laufenden Prozess nehmen und hier nicht nochmal einen vorläufigen, finalen Entwurf nochmal präsentieren. Aber wie gesagt, das können Sie natürlich entscheiden.
Also ich hielte es angesichts der Stimmverhältnisse nicht für erforderlich. Also ich glaube, wir waren uns da ziemlich einig, dass wir dem Votum folgen, was da auch bei EFRAG rausgekommen ist. Und dann lässt sich das ja relativ schlank draften.
Genau, dann würden wir es in Summe bis zum 15.09. fertig machen und an EFRAG würden wir den Hinweis geben, dass wir deren Frist bis zum 5. September aufgrund der ÖD erst am 10. nicht einhalten können und das dann nachliefern. Dann sind wir durch.